Als John Todd, ein Geistlicher aus dem 19. Jahrhundert, 6 Jahre alt war, starben beide seiner Eltern. Eine gutherzige Tante zog ihm auf, bis er sein Zuhause verließ, um für den Dienst oder für den geistlichen Dienst zu studieren. Später wurde diese Tante schwer krank und in ihrer Not schrieb sie Todd einen Brief. Würde der Tod das Ende von allem bedeuten? Oder könnte sie auf etwas Jenseits hoffen? Darauf antwortete Todd: Es ist jetzt 35 Jahre her, dass ich als 6-jähriger Junge auf der Welt ganz allein gelassen wurde. Du hast mir gesagt, dass du mir ein Zuhause geben und eine gute Mutter für mich sein würdest. Ich habe nie den Tag vergessen, an dem ich die lange Reise zu deinem Haus gemacht habe. Ich kann mich noch genau an meine Enttäuschung erinnern, als du anstatt selbst mich abzuholen, deinen Mitarbeiter Caesar geschickt hast. Ich erinnere mich an meine Tränen und Ängste, als ich auf dem Pferd saß und mich an Caesar klammerte. Die Nacht brach herein und ich wurde einsam und verängstigt. Glaubst du, sie geht ins Bett, bevor wir ankommen? Fragte ich Caesar. Oh nein, sagte er beruhigend, sie wird für dich wach bleiben. Wenn wir aus diesen Wäldern rauskommen, wirst du eine Kerze in ihrem Fenster leuchten sehen. Und genauso war es auch, ich sah ihre Kerze am Fenster. Du hast an der Tür auf mich gewartet und deine Arme um mich geschlossen. Du hattest ein Feuer auf dem Herd und ein warmes Abendessen zubereitet. Nach dem Abendessen hast du mich in mein Zimmer gebracht, hast meine Gebete zugehört und saßt neben mir, bis ich eingeschlafen bin. Eines Tages wird Gott nach dir schicken und dich in ein neues Zuhause bringen. Fürchte nicht die schwierige Reise oder den Boten des Todes. Du kannst Gott vertrauen, dass er so viel für dich tut, wie du vor so vielen Jahren für mich getan hast. Am Ende der Straße findest du Liebe, ein herzliches Willkommen und du wirst in Gottes Obhut sicher sein. Als Christen leben wir in dieser sündigen Welt und führen die Kämpfe des Glaubens. Um dich als Christ zu ermutigen, gibt Gott uns sein Wort oder gibt Gott dir sein Wort. In diesem Wort finden wir Hoffnung, die Hoffnung auf einen Frieden am Ende des Kampfes. Und diese Hoffnung, sie gibt dir Kraft und Mut für jeden Tag, den du auf dieser Erde führst. Es ist diese große Ermutigung, die Judas abschließender Lobpreis den mutigen Kriegern in Christus gibt. Du kannst müde und verzweifelt über deine Lage sein, aber Gott ist es, der dich bis ans Ende bringt. Er ist in der Lage, sagt Judas, dich vor dem Fallen abzuhalten. Er ist mächtig, dich ohne Fehler vor seiner Herrlichkeit zu stellen. Er gibt dir Grund zur großen Freude. Wie ein Licht im Fenster des Lebens gibt Gott uns Hoffnung, Trost, Ermutigung und Kraft. Er ist es, der dich bis zum Ende deines Lebens führt. Wir schauen uns heute die letzten 2 Verse aus dem Judasbrief an. Schlag mit mir zusammen auf die Seite 1392 in unserer Gemeindebibel. Judas, die Verse 24 bis 25. Judas, die Verse 24 bis 25. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freude vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem alleinweisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in aller Ewigkeit. Amen. Es ist ein wirklich sehr schönes Ende vom Judasbrief und eigentlich könnten wir alle zusammen Amen sagen und die Predigt damit schließen, denn es sind wunderbare Worte, die Judas uns hier gibt. Judas macht hier am Ende seines Briefes etwas Besonderes. Viele Briefe im Neuen Testament enden meistens mit einem Segensvers. Ich denke, die meisten von uns können sich bestimmt an die Worte des Apostel Paulus erinnern. An fast jedem seiner Briefe sagt er: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Es ist ein Segen am Ende des Briefes für uns, für die Kinder Gottes, bei all der Zurüstung, bei all der lehrreichen Unterweisungen, die wir in den Briefen finden, werden wir manchmal dazu geführt, dass wir uns entmutigt fühlen, dass es schwer ist, all die Dinge, die dort in diesen Briefen gefordert oder beschrieben werden, auszuführen mit unserem Leben. Und so freust du dich eigentlich am Ende von einem Brief auf diesen Segen, den der Schreiber dir gibt, weil du ganz genau weißt, dass du diesen Segen in deinem christlichen Wandel benötigst. Es ist wie der süßeste Nachtisch nach einer deftigen und manchmal schwer verdaulichen Speise, wie ein ganz kleines Stück Schokolade in deinem Mund. Und es schmilzt und bereitet dir Freude. Das ist der Segen Gottes am Ende der Briefe. Sie bereiten dir Freude. Und so sagst du: Ja, Herr, ich brauche deine Gnade, ich brauche diese Barmherzigkeit und deinen Frieden für meinen Glaubensweg. Ich brauche deinen Segen. Und vielleicht erwischt dich eben das Ende von diesem Judasbrief ein bisschen unvorbereitet. Du wartest am Ende dieses Briefes auf einen Segen. Denn genau das macht Paulus in den meisten seiner Briefe. Und genauso ist auch Judas in seinen Briefen eigentlich gibt dir ziemlich harte Herausforderungen. Er sagt dir, du sollst auf der Hut sein vor den falschen Lehren. Er hat dir gesagt, du sollst dich vor den verführerischen Geist, dass du dich vor verführerischen Geist dieser Zeit nicht zum Opfer fallen sollst. Er hat dich gewarnt, wie gefährlich dieses christliche Leben in dieser gefallenen Welt ist. Und wie sogar die Kirche davor nicht bewahrt ist, vor den Angriffen der Irrlehrer. Und jetzt sitzt du da, hast diesen Brief gelesen und du brauchst einen Segen. Ja, du hast das Bedürfnis, einen Segen zu verspüren, denn wie kannst du den Glaubenskampf führen, zu Ende führen, wenn so viel um dich herum voller falschen Lehren umgeben ist? Judas schreibt am Ende dieser zwei Verse eine Doxologie. Eine Doxologie ist ein Lobpreis an Gott. Es sind Verse, die sich auf Gott konzentrieren. Sie erhöhen Gottes Kraft, seine Macht, seine Herrlichkeit. Aber wenn es Gottes Macht, seine Herrlichkeit hervorhebt, verankert es genauso die Gewissheit des Gläubigen in Gottes Macht, in diese Eigenschaften Gottes Hoffnung zu haben als Gläubiger, dass Gott herrlich ist. Selbst wenn Gott in diesen Versen verherrlicht wird, gepriesen wird, werden wir als seine Kinder dadurch erbaut und an seinen Segen erinnert. Seine Kinder werden bewahrt durch Gott. Er gibt dir Heilssicherheit und gibt dir großen Trost für dich als Kind in dieser schwierigen Zeit. Diese Gewissheit führt uns eigentlich dazu, dass du Gott lobpreist in allen Dingen. Und das Thema meiner Predigt habe ich folgendermaßen genannt: Der Lobpreis Gottes ermutigt dich im Kampf für den Glauben. Der Lobpreis Gottes ermutigt dich im Kampf für den Glauben. Und in diesen letzten zwei Versen werden wir uns drei Dinge anschauen, die Judas uns gibt, um im Glaubenskampf ermutigt zu werden. Aber weiter noch, und das ist wunderbar in diesen zwei Versen, es sind nicht nur Ermutigungen, die wir haben, sondern es sind auch, oder aus dieser Ermutigung heraus kommt der Lobpreis. Oder andersrum, aus diesem Lobpreis Gottes heraus schöpfen wir als Christen unsere Ermutigung. Der erste Punkt, den ich heute mit dir betrachten möchte, ist: Gott ist mächtig, dich ohne Straucheln zu bewahren. Das sagt er im ersten Teil von Vers 24. Gott ist mächtig, dich ohne Straucheln zu bewahren. Er sagt dem aber und bezieht sich hier auf Gott. Gott ist mächtig, dich ohne Straucheln zu bewahren. Wir können eigentlich von dem Judasbrief nicht wirklich sagen, dass es ein Brief ist, sondern eher eine Predigt, die er gehalten hat oder aufgeschrieben hat. Im Vers 1 hat er eigentlich das Thema begonnen. Im Vers 1 steht, an die Berufenen, die durch Gott, dem Vater, geheiligt und in Jesus Christus bewahrt sind. Damit hat er seine Predigt begonnen. Er ermutigt uns als Kinder Gottes, die wir berufen sind, durch Gott, dem Vater, geheiligt sind und in Jesus Christus bewahrt sind. Weiter füllt er sehr viele Verse damit, warum wir für den Glauben kämpfen sollen. Und von den ab Vers 4 bis Vers 19 finden wir eigentlich eine sehr detaillierte Beschreibung der Irrlehrer. Das ist eigentlich der größte Teil dieses Briefs. Es gab damals schon Irrlehrer und diese Irrlehrer gibt es heute noch. Und in diesem Abschnitt sagt er, dass Gott sie gerichtet hat und dass Gott diese Irrlehrer richten wird. Deswegen sollst du nicht entmutigt sein, wenn du Menschen begegnest, die einer solchen Irrlehre anhängen. Ja, die eben nicht an Gott glauben, auch das ist eine Irrlehre. Du sollst keine Angst haben, mit ihnen zu reden. Du sollst liebevoll sein, du sollst vorsichtig mit ihnen reden und du sollst dich nicht von ihrem Verhalten zur Sünde leiten lassen. Die Gefahr, die die Empfänger dieses Briefes hatten, besteht heute noch genauso. Auch wir sind umgeben von Irrlehrern. Ja, weitaus mehr Irrlehrern finden wir eigentlich in unserer Zeit. Und die ganzen Kämpfe für den Glauben, sie können einen Christen entmutigen. Kämpfe können einen müde machen. Ja, vielleicht sogar manchmal zum Zweifel verführen oder in Zweifel führen. Und mit diesem aktiven Kampf für den Glauben oder mit diesem Kampf für den Glauben ist eben nicht nur dieser aktive Teil gemeint, dass du vor einem Irrlehrer stehst und mit ihm debattierst, sondern es geht genauso auch um deinen Lebenswandel in dieser sündigen Welt. Für Gott zu leben, ein Zeugnis seines Evangeliums zu sein, seiner Gnade zu sein, ist genauso ein Kampf in der Umgebung, in der wir uns befinden. Doch dieser Kampf ist nicht leicht. R.C. Sproul sagte dazu, für den Glauben zu streiten, wenn er angegriffen wird, bedeutet mehr als den Irrlehrern nur mit Worten Widerstand zu leisten, sondern es beinhaltet auch einen positiven Lebensstil, der treu ist gegenüber dem Evangelium. In dem ersten Teil von Vers 24 lobt Judas Gott, weil er mächtig ist, uns zu bewahren. Und das auch macht. Es ist nicht einfach nur eine Klarstellung seiner Macht, wie viele sich vielleicht dann hier das reindenken können. Gott ist in der Lage, uns zu bewahren, dich als sein Kind zu bewahren. Doch genauso tut er das auch. Judas ist damit schon im Vers 1 rausgeplatzt. Vielleicht konnte er es nicht für sich behalten. Wir sind geheiligt und in Jesus Christus bewahrt. Die Empfänger waren vielleicht eingeschüchtert. Vielleicht hatten sie Angst. Sie sahen die ganzen Irrlehrer oder waren umgeben von diesen Irrlehrern, haben gesehen, welche Macht diese Irrlehrer hatten, um Menschen zu verführen. Judas stellt klar, dass Gott nicht nur versprochen hat, dich zu bewahren, sondern er hält es auch ein und er hat die Macht dazu. Judas preist Gott, weil er mächtig ist. Zweimal war Paulus lobend auf seine Knie gezwungen worden, als er die Macht dieses Gottes betrachtet hatte. Wir finden das einmal in Römer 16, 25 schreibt uns Paulus, Römer 16, Vers 25, dem, und hier spricht er auch über Gott, der in der Lage ist, dich durch mein Evangelium zu befestigen. Und das zweite Mal, wo Paulus Herrlichkeit oder die Macht Gottes betrachtet, ist im Epheserbrief 3, Vers 20. Da rühmt er sich in Gott, der unermesslich mehr tun kann, als wir bitten oder uns vorstellen, gemäß seiner Kraft, die in uns wirkt. Epheser 3, Vers 20. Wir finden eigentlich in der ganzen Bibel die Beschreibung von Gott, dass er mächtig ist. Er ist ein mächtiger Gott. Ein Gott, der in jeder Situation dich bewahren kann. Nichts ist ihm zu groß, nichts ist ihm zu mächtig oder zu schwierig zu tun. Er ist mächtig, dich vor dem Straucheln zu bewahren. Und dieses Straucheln, das Judas hier erwähnt, ist in Bezug auf die Ewigkeit gemeint. Gott erhält dich als sein Kind in seiner Gnade und Kraft für die Ewigkeit. Dieses Straucheln bedeutet nicht, dass du als Kind Gottes nicht sündigen kannst oder in Sünde fällst. Die Bibel gibt uns eigentlich hier ein anderes Bild. Und wenn wir David betrachten als Beispiel, dann sehen wir sein Leben oder seine Sünde mit Bathseba oder aber auch Petrus im Neuen Testament. Petrus sündigte, indem er verleugnet hatte, den Herrn Jesus zu kennen, mit dem er auf dieser Erde oder in der Wirkung dieser 3,5 Jahre, die Jesus gewirkt hat, miterlebt hat. Und er verleugnete, diesen Jesus zu kennen. Christen können in Sünde fallen und dieser Vers schließt es nicht aus. Doch sie werden niemals so sehr fallen, dass Gott sie in seiner Gnade oder aus seiner Gnade verliert. Gott führt seine Kinder in seiner Gnade zur Buße und richtet sie wieder auf. Und während wir in dieser Welt gegen den Kampf der Sünde kämpfen, gegen die Irrlehrer, ihr Lehren, die uns umgeben, es ist Gottes bewahrende Kraft, die uns ewig sicher hält. Wie John Calvin sagte, erinnert uns diese Doxologie daran, dass unsere Ermutigung und unsere Bemühungen nichts bewirken können, außer durch die Kraft Gottes, die sie begleitet. Ja, Judas hat im Vers 21 gesagt, dass du dich bewahren sollst in der Liebe. Und jetzt schreibt er, Gott ist es, der dich bewahrt. Und vielleicht öffne ich gerade damit eine Frage gerade bei dir. Für beide Wörter, die Judas hier benutzt, ist es immer ein anderes griechisches Wort. Die Bedeutung aus Vers 21, die Judas hier nimmt, ist eigentlich auf etwas zu schauen. Also danach zu schauen, dass du in der Liebe Gottes bleibst. In Vers 24 haben wir aber eine andere Bedeutung vom griechischen Wort. Und zwar, wir haben das Bild eines Wächters. Ein Wächter, der dazu da ist, etwas zu beschützen. Es ist die Aufgabe eines Wächters, sein Leben für dieses Ding zu geben, was er bewacht. Wir als Christen müssen darauf achten, dass wir dem Herrn nahe sind, dass wir uns in seiner Liebe befinden. Aber nur er allein ist es, der uns beschützt, der uns vor dem Stolpern bewahrt, sodass wir nicht verloren gehen, sodass wir in der Ewigkeit vor ihm stehen werden. Und dieses Wort, das Judas uns hier gibt, diese Macht, diese Bewahrung für die Ewigkeit, die ermutigt uns und gibt uns diese Heilsgewissheit, die du als Christ haben kannst. Du kannst Gott dafür preisen, weil er mächtig genug ist, dich vor dem Straucheln zu bewahren. Die Bewahrung hängt nicht von dir ab. Du beeinflusst diese Bewahrung nicht. Doch diese Bewahrung gibt dir Trost im Kampf für den Glauben. Gott ist mächtig, dich zu bewahren. Hast du dieses Verständnis von Gott? Kannst du mit Judas in dem Lobpreis mit einstimmen in den Versen 24? Ich möchte, dass du dir ein paar Sekunden Zeit nimmst, um über diese Beschreibung von Gott nachdenkst. Dass du dieses Bild, dieses mächtigen Gottes vor dir hast, dass du es genießt und darin Ruhe findest bei dem allmächtigen Gott. Ja, du als Christ musst wachsam sein. Du bist es, der den Kampf führt. Aber es ist Gott, der dich zum Ende führt und dich davor bewahrt. Gott, Gott allein ist deine Hoffnung und Zuflucht. Er ist deine feste und sichere Burg. Es ist letztendlich Gott, der dich bewahrt und beschützt. Aber Gott kann noch weit mehr tun als nur das, was wir in den ersten Teil von Vers 24 finden. Er wird uns aufrichten oder uns dazu bringen, vor seiner herrlichen Gegenwart im Himmel zu stehen. Und wir werden jubeln, sagt uns Judas. In uns wird, oder in dir, als Christ, wird kein Fehler gefunden. Der Christ ist in Christus und deshalb ohne Schuld und ohne Makel. Und das ist mein zweiter Punkt. Gott ist mächtig, dich unsträflich vor seiner Herrlichkeit zu stellen. Gott ist mächtig, dich unsträflich vor seiner Herrlichkeit zu stellen. Das ist der zweite Teil von Vers 24. Wir können es kombinieren. Dem aber, aus dem ersten Teil von Vers 24 nehmen, dem aber, der mächtig genug ist, euch unsträflich mit Freuden vor sein Angesicht, vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Die zweite Ermutigung, die du bekommst aus dem Vers 24 und gleichzeitig der Lobpreis an Gott, ist, dass du als Christ vor Gott stehen wirst, weil er mächtig ist, dich untadelig mit Freuden vor seiner Herrlichkeit zu stellen. Damit wir mit Judas diesem Lobpreis einstimmen können, möchte ich uns anhand der Bibel die Herrlichkeit Gottes so darstellen, wie die Bibel es uns beschreibt. Wenn wir Jesaja aufschlagen, Jesaja 6 und die Verse 1 bis 5 lesen, finden wir folgende Beschreibung von Gottes Herrlichkeit. Denn vor dieser Herrlichkeit werden wir stehen. Jesaja 1, die Verse 1 bis 5 möchte ich lesen. Im Todesjahr des Königs Usias sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen, der die ganze denn die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schweller von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, und hier redet Jesaja: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Johannes schreibt in seiner Offenbarung, doch die beiden Stellen möchte ich lesen, in Offenbarung Kapitel 4, die Verse 2 bis 5 und die Verse 8 bis 11. Offenbarung Kapitel 4, die Verse 2 bis 5. Und sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war in seinem Ansehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich, und ein Regenbogen war rings um den Thron, glich in seinem Aussehen einem Smaragd, und rings um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihrem Häuptern goldene Kronen hatten. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus, und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. Und die Verse 8 bis 11. Und jedes einzelne von den 4 lebendigen Wesen hatte 6 Flügel. Ringsherum und inwendig waren sie voller Augen, und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. herrlichen Gott, wenn wir als Kinder Gottes stehen. Doch wir werden keine Angst haben, vor diesem heiligen Gott zu stehen. Wir werden uns nicht schämen. Wir werden nicht versuchen, uns zu verstecken hinter dem Vordermann. Wir werden voller Ehrfurcht und tadellos vor Gott stehen. Das nicht wegen deinen eigenen Bemühen, nicht wegen deinen eigenen Verdiensten, nicht wegen deiner Liebenswürdigkeit, die du hast, oder deine Liebe zu Gott. Allein wegen Gottes Kraft wirst du am letzten Tag vor ihm stehen. Und du wirst dich freuen, vor ihm stehen zu dürfen. Gott allein ist mächtig und in der Lage, dich in die Gegenwart seiner Herrlichkeit stehen, hinzustellen und stehen zu lassen, untadelig und mit großer Freude. Wir haben gelesen, die Reaktion von Jesaja, als er diesen mächtigen Thron gesehen hat. Ich bin ein Mann von unreinen Lippen, oder weh mir, ich vergehe. Wenn du denkst, dass du am letzten Tag wegen deiner Treue vor Gott stehen wirst, dann wird nichts anderes als Angst dich erfüllen. Du bist in der Lage, am letzten Tag vor Gott zu stehen. Nicht wegen irgendetwas in dir und noch nicht mal wegen irgendetwas, was Gott in dir getan hat, sondern allein, was Gott in Jesus Christus getan hat. Es ist also nicht dein Werk, es sind nicht deine Werke, die du im Glauben machst, die dich vor Gott angenehm stehen lassen. Es ist nicht deine Liebe für die Heiligkeit, die du hast und darin wächst und dass du Christus ähnlicher wirst. Es ist absolut nichts in dir, ausgeschlossen, womit du vor Gott bestehen kannst. Allein durch das Werk Jesu Christi, durch seine Gerechtigkeit, kannst du vor Gott stehen. Clarice Furley war eine gottesfürchtige Frau. Sie liebte ihren Retter und sie vertraute allein auf ihn. Und kurz bevor sie gestorben ist, hat sie ihrer Familie einen Brief geschrieben mit einer Anweisung über ihre Beerdigung. Und was darin gepredigt oder was bei der Beerdigungsrede, bei der Grabrede gepredigt werden sollte. Und dort stand Folgendes drin: Bei meiner Beerdigung möchte ich, dass die Trauergäste wissen, dass Jesus mein Retter ist. Er allein ist in der Lage, mich ohne Fehler vor Gottes herrlicher Gegenwart zu stellen. Genau das hat er im Moment meines Todes gemacht. Ab dem Moment meines Todes werde ich in der Gegenwart Gottes sein, nicht nur einfach dort sein, sondern mit großer Freude. Preist Gott, den einzigen Gott und Retter. Ihm sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Autorität durch Jesus Christus, unserem Herrn, vor allen Zeiten, jetzt und für immer. Amen. Und am Rand von diesem Brief stand Judas 24 bis 25. Genau das ist, was Judas sagen will in diesen zwei Versen. Gottes vollkommene Gnade wird uns tadellos und mit großer Freude vor ihn hinstellen. Und Matthew Henry hat diese Verse zusammengefasst und Folgendes gesagt: Gott ist fähig und er ist genauso gewillt, wie in der Lage, uns ohne Straucheln zu bewahren, unsträflich, mit Freude vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Nicht als solche, die nie schuldig geworden sind, sondern als solche, deren Schuld uns nicht angerechnet wird. Es gibt keine größere Freude, kein besseres Gefühl, als zu wissen, dass Gott mächtig ist, uns untadelig, unsträflich, mit Freude vor seine Heiligkeit oder seiner Herrlichkeit zu stellen. In seine heilige und herrliche Gegenwart, dort werden wir stehen mit Freude. Ist diese Wahrheit, die Judas dir hier bringt, nicht ein Grund, um im Lobpreis von Gott auszubrechen, ja, ihn noch mehr zu verherrlichen, ihn in der Anbetung zu suchen? Ist diese Wahrheit nicht Trost und Ermutigung genug in jeder Lebenslage, in der du dich befindest, Gott anzubeten und ihn zu loben für diese Wahrheit und weiter im Kampf für den Glauben, der überliefert worden ist, für den Glauben, den du besitzt, zu kämpfen. Und das Wunderbare ist, Judas hört hier nicht auf in Vers 24. Der Lobpreis hört nicht auf. Judas bringt noch einen weiteren Vers in diesem Loblied. Und das ist mein letzter Punkt. Der dritte Punkt. Gott ist dein Retter. Soli Deo Gloria. Lasst uns den Vers 25 dazu nochmal lesen. Vers 25. Dem alleinweisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Es ist ein so schöner, ja, abschließender Vers oder Strophe von einem Loblied. Ein so schöner Vers, den Judas hier gibt, ein schöner Schlussakkord, wie man es auch sagen kann, von einem Loblied an Gott. Und in diesem Vers wirst du daran erinnert, dass Gott dein Retter ist. Und dass es nur einen Gott gibt. Es ist der dreieinige Gott der Bibel, den Judas uns hier gibt. Es ist der einzige Gott, den wir haben. Und sowas ist heute nicht mehr politisch korrekt zu sagen, dass es nur noch einen Gott gibt. Es ist vielleicht für manche sogar nicht mal theologisch richtig. Doch der Punkt, den Judas hier sagt und gibt, dass es nur einen Gott gibt, ist biblisch und genauso richtig. Und in diesem einen Vers der Bibel sehen wir das. Und wir haben natürlich viele weitere Verse aus der Bibel, die uns genau diese Wahrheit verdeutlichen. Als du durch die Tür gegangen bist, hattest du natürlich, ich denke mal, die meisten von uns oder alle, das Verständnis von dieser biblischen Wahrheit, dass es nur einen Gott gibt. Du bist hergekommen, um von der biblischen Wahrheit zu hören, um Gott anzubeten. Aber die Herausforderung in diesem Vers ist auch, nach dieser biblischen Wahrheit zu leben, dass es nur einen Gott gibt. Betest du als Christ nur diesen einen wahren Gott an? Oder ist es vielleicht dein Job, den du verehrst? Die Familie, dein Geld oder die Macht, die dir weitaus wichtiger ist oder an erster Stelle in deinem Leben steht als dieser wahre Gott der Bibel? Doch Judas macht uns nicht nur aufmerksam auf diesen einen Gott oder auf diesen einen wahren Gott der Bibel. Er ist nicht nur der einzige Gott, er ist Gott, dein Retter, sagt er. Das Neue Testament spricht ungefähr 15 bis 16 Mal darüber, dass Jesus als Retter bezeichnet wird oder die Rettermacht Jesus zugesprochen wird. Aber genauso finden wir mindestens 8 Bibelstellen, die darüber sprechen, dass Gott der Vater, der Retter ist oder als Retter erwähnt wird. Und das ist auch der Schwerpunkt, den Judas hier macht. Gott, der Vater, ist die Quelle der Erlösung. Vielleicht kommen dir gleich die Verse aus dem Johannesevangelium 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Wir sollen also, du sollst, nirgendwo anders nach der Erlösung suchen als bei dem Gott der Bibel. Es ist Gott und nur Gott allein, der rettet. Sehr oft legen wir unser Vertrauen in uns selber. Wir würden es wahrscheinlich nicht laut aussprechen, aber es ist so. Wir denken, dass wir durch unsere Werke, dass wir vielleicht regelmäßig zum Gottesdienst kommen, zu den Bibelstunden und beten und lesen, durch unsere Werke uns retten können. Wir denken, dass wir durch unser geistliches Leben gerechter vor Gott stehen oder auf jeden Fall vor Gott bestehen können. Wir denken, dass wir in unserem heiligen und gerechten Lebenswandel auf jeden Fall mal gerechter sind als der Nachbar, der in der Gemeinde neben mir sitzt und bestimmt in den Himmel kommt. Das sind heimliche Gedanken, die wir haben. Und es ist, weil wir noch in diesem sündigen Fleisch leben. Dieses sündige Fleisch, das lässt auf dich blicken. Doch du sollst nicht auf dich blicken oder in dir hineinschauen, wenn du nach der Erlösung suchst, sondern du sollst auf den wahren Gott blicken, der dein Retter ist. Richte deinen Blick weg von dir, richte deinen Blick weg von deiner Selbstgerechtigkeit und blicke auf den Gott. Der Gott, den Judas uns hier beschreibt, der Gott, der dein Retter ist. Doch in Vers 25 finden wir noch eine weitere biblische Wahrheit, die dich dazu führt, dass du Gott lobst und dich ermutigt. Wir finden diese biblische Wahrheit in der Übersetzung oder in der Elberfelder und der Luther-Übersetzung. Denn dort steht in Vers 25 steht der Vers so, also in der Elberfelder und der Luther-Übersetzung: Dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit, jetzt und in aller Ewigkeit. Der Fokus wird nun von Gott als alleinigen Retter auf Jesus Christus, das Rettungswerk, gerichtet. Der Scheinwerfer ist auf Jesus gerichtet, der sein Leben auf dieser Erde gerecht geführt hat, der in seinem Tod am Kreuz, seiner Auferstehung und seinem Aufstieg ein vollkommen gerechtes Leben vor Gott geführt hat. Und dieser Jesus ist der einzige Mittler zwischen dir als Sünder, dem heiligen und herrlichen Gott. Als Christen können wir Gott loben, weil er uns Erlösung gegeben hat durch Jesus Christus. Du sollst Gott preisen, weil er dich durch das Erlösungswerk Jesu Christi rettet. So kann nur Christus allein die Herrlichkeit dem Vater zurückgeben, weil er Gottes Sohn ist und in dem Erlösungswerk sein Leben gegeben hat. Ich möchte an dieser Stelle kurz mit dir innehalten und dir eine Frage stellen. Vertraust du auf Jesus Christus? Hast du die Freimütigkeit, vor Gott zu kommen und ihn dein Vater zu nennen? Mit anderen Worten, ruht deine Hoffnung auf Jesus Christus allein? Und kannst du mit Judas dieses Loblied bis zum Ende singen? Du kannst mit Judas mitsingen, wenn du weißt, dass Gott dein Schöpfer ist. Du kannst Gott lobpreisen, wenn du anerkennst, dass du ein Sünder bist und dass du den Zorn und die Strafe für deine Sünde verdienst. Mit Freuden kannst du Gott loben, wenn du nicht nur weißt, dass er dein Schöpfer ist und du nicht nur weißt, dass du ein Sünder bist, sondern wenn du genauso weißt, dass Jesus Christus dein Retter ist. Dass der Name deines Retters Jesus Christus ist. Es ist der Sohn Gottes, der uns Sünder vor der Sünde, vor der ewigen Strafe rettet. Für immer kannst du Gott preisen, weil du durch die Buße und den Glauben an das Erlösungswerk Jesu Christi einen Retter hast, der dich niemals alleine lässt, der dich niemals den Weg alleine zu Ende laufen lässt, sondern der dich bis zum Ende hin bewahrt. Die Bibel sagt, dass wenn du dieses Vertrauen nicht hast, wenn du nicht Jesus Christus als deinen Retter benennen kannst, dann musst du Buße tun für deine Sünden und dein Vertrauen in Jesus Christus legen. Gott ist treu und gerecht. Nur Gott allein ist mächtig, dich zu bewahren und bis ans Ende durchzutragen und dich mit Freuden vor seine Herrlichkeit zu stellen. Er allein ist es, der das Werk, das er angefangen hat, in dir bis zum Ende durchführt. Am Ende von Vers 25 sagt Judas, dass ihm, diesem Gott, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Wenn wir als Kinder Gottes Gott loben, dann sprechen wir oder dann tun wir Gottes Herrlichkeit nichts hinzu. Wir machen seine Macht nicht größer. Wir vergrößern nicht seine Herrschaft. Wir geben nicht etwas, was er schon hat. Mit diesem Lob, den Judas uns hier gibt, mit dem du einstimmen kannst, erkennst du diese Herrschaft, diese Herrlichkeit, diese Macht und die Autorität, die er besitzt, an in deinem Leben. Wir geben Gott kein Stück Herrlichkeit, sondern er besitzt sie bereits. In seinem Namen ist die vollkommene Herrlichkeit. Doch wir loben diese Herrlichkeit, die er schon hat. Diese Herrlichkeit, die wir in Jesaja und in der Offenbarung gesehen haben. Die Majestät, die seinen göttlichen Status zeigt. Die Macht als Ausführender oder als die Kraft, die er hat, alles auf der Erde zu tun und es auch tut. Du hast erwähnt auch seine Herrschaft. Es ist seine Macht und seine Fähigkeit, eben zu regieren als König. Bei diesen ganzen Dingen dürfen wir niemals vergessen, dass sie niemals einem Menschen zugeordnet werden. Es ist Gottes Macht und nicht deine. Es ist Gottes Majestät und nicht deine. Es ist Gottes Herrschaft und nicht deine. Diesem Gott gebührt Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung. Das ist der Gott, den uns die Bibel beschreibt. Das sind seine Eigenschaften, die wir lobpreisen können. Seine Eigenschaften, die Christus enthüllt hat in seinem Erlösungswerk. Und vor diesem Gott wird jeder von uns eines Tages stehen. Und du wirst Rechenschaft ablegen. Und die Frage, die du dir stellen solltest am Ende dieses Judasbriefs ist: Stehst du vor diesem Gott mit der Gerechtigkeit Jesu Christi und mit Freuden? Oder ist es deine eigene Gerechtigkeit, die dich vor Gott verdammt und in die ewige Hölle führt? Ich möchte meine Predigt mit eben diesen zwei letzten Versen nochmal schließen, indem ich sie vorlese. Und dann haben wir ein bisschen Zeit zum Nachdenken und mit dem Gebet zu schließen. Judas 24 und 25. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Dem alleinweisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.